dass der Tod euch scheidet? Eine Geschichte von Susanne Alpermann. Es ist endgültig genug, genug versucht, genug vom Leben, mein Entschluss steht fest, dachte sie, als sie vom Balkon 7 Stockwerke nach unten blickte. Beton, soweit das Auge reicht. Sie fragte sich nicht, ob es klappen könnte. Sie ging davon aus. Die Sonne schien warm von einem strahlend blauen Himmel. In der Wohnung lief der Fernseher, doch weder das eine noch das andere erreichten sie. Dass hier alles ein Ende finden sollte, machte sie nicht mal traurig. Es hatte eher etwas Beruhigendes. Sie hatte sich so einen Moment anders vorgestellt, emotionsvoller. Stattdessen spürte sie in sich eine unendliche Leere. Sie hatte geglaubt, dass man an diesem Punkt angekommen irgendeine Art von Schmerz, Verzweiflung oder Traurigkeit in sich spüren würde. Doch nichts von alledem war in ihr. Vielleicht ist aber auch die Abwesenheit derartiger Gefühle ein Zeichen dafür, dass man schon lange nicht mehr am Leben ist. Gedanken verloren, griff sie zur Zigarettenpackung und nestelte eine heraus. Sie lächelte zynisch, dachte an die vielen Filme, in denen der Todeskandidat als letzten Wunsch eine Zigarette wollte. Sie wusste genau den Zeitpunkt, an dem ihr Leben den Rückwärtsgang einlegte. 11 Jahre war sie, als sie von einem Fremden missbraucht wurde. Missbraucht. Was für ein Wort. Sicher kann man vieles auf eine nicht vorhergesehene Art missbrauchen. Auch Menschen? Für sie war es mehr als das. Es gab vorher schon einige Verletzungen, mit denen sie fertig geworden wäre, aber das war Mord. Und das Schlimmste war, dass sie danach weiterleben musste. Nur konnte ihr keiner sagen, wie. Haltlos fühlte sie sich, wie ein Blatt im Wind. Sie führte ein Marionettendasein, wusste nicht, wer sie selber war, taumelte durchs Leben, immer bestrebt, nirgendwo anzuecken. Das Dasein war für sie nur noch ein großes Mensch ärgert dich nicht Spiel. Die Würfel warfen andere. Und wenn man Pech hatte, flog man eben raus. Als sie ihn das erste Mal sah, sie war 14 Jahre alt, hatte sie keine Berührungsängste. Er war weder aufdringlich, noch ging von ihm irgendeine Gefahr aus. Instinktiv wusste sie, dass er etwas Geheimnisvolles hatte, das niemand von ihrem Kontakt erfahren durfte. Ganz zaghaft näherte sie sich ihm. Was er ihr zu geben vermochte, ließ sie nach langer Zeit Leben in sich spüren. Sie fühlte sich geborgen, gewärmt und plötzlich auch akzeptiert, so wie sie war. Er drängte sie zu nichts, jedenfalls noch nicht, sondern war nur da. Wie ein Retter in der Not. Die Treffen fanden im Schutze der Dunkelheit statt, wenn sie am einsamsten war, gequält von den Schatten der Nacht. Er nahm ihre Albträume, ließ sie sicher schlafen in seinen Armen. Suchte sie ihn anfangs in unregelmäßigen Abständen auf, so wurde es zunehmend in aller Regelmäßigkeit, zu sehr genoss sie seine Nähe. Jahre zog sich dieses Verhältnis hin, ohne dass es jemandem auffiel. In dieser Zeit lebte sie mehr oder weniger von einer Begegnung zur anderen. Am Tage tat sie, was von ihr verlangt wurde, des Nachts ließ sie sich fallen in seiner Gegenwart. Sie merkte nicht, dass er sie schon in Ketten gelegt hatte, ganz subtil, mit langem Auslauf. Sie stand an der Brüstung des Balkons gelehnt, starrte in die Ferne. Ihre Zigarette war so weit runtergebrannt, dass kein einziger Zug mehr übrig blieb. Sie trat den Filter auf dem Boden aus. Es war ihr egal, so wie ihr mittlerweile alles egal war. Es hatte doch auch seine guten Seiten. Verzweifelt versuchte sie, sich an diesem Gedanken festzuhalten. Doch angesichts ihrer körperlichen und psychischen Verfassung hatte er keinen Bestand. Sie versuchte, den Punkt zu finden, an dem alles kippt. Als sie von zu Hause auszog, hatte sie keine Angst, war er doch an ihrer Seite. Sie fühlte sich freier in der Beziehung zu ihm, sie konnten sich sehen, wann immer sie wollte. Sie begann ein Doppelleben. Ihre Arbeit machte sie, wie man es von ihr erwartete, doch gleich nach Feierabend oder an den freien Tagen wollte sie nur noch mit ihm zusammen sein. Er ließ sie mutiger werden, gab ihr das Vertrauen in Lebensträume, ermutigte sie, anderen die Meinung zu sagen, obwohl diese gar nicht darauf vorbereitet waren. Man zog sich zurück. Sie ließ sie gehen, denn wenn man sich nur mit ihr abgab, weil sie war, wie andere sie wollten, dann konnte sie darauf auch gut verzichten. Sie hatte ihn. Und mehr brauchte sie nicht. Er wurde zum Mittelpunkt ihres Lebens. Sie machte Schulden, belog andere. Sein Dasein musste ebenfalls finanziert werden. Das störte sie nicht. Hauptsache, er war überhaupt da. Sie begab sich in seine Hände aus Dankbarkeit dafür, dass er ihr das Leben zurückgegeben hatte. Sie ließ sich blenden von dem, was er ihr gab, und sah nicht, was er ihr alles nahm. Sie glaubte, alles in der Hand zu haben und merkte nicht, wie ihr alles entglitt. Seinen Einfluss machte er nicht mit Gewalt geltend. Ganz subtil löste er ein Glied nach dem anderen aus der Kette, schränkte sie ein in ihrer Entscheidungsfreiheit, ohne dass sie es selbst bemerkte. Er lullte sie ein in vermeintlicher Geborgenheit und Sicherheit, mit dem Ziel, sie ganz zu besitzen. Sie klammerte sich an ihn, wie an einen Rettungsring, der ihr in der tobenden See ihrer Seele zugeworfen wurde, wohl wissend, dass sie ertrinken wird, sobald sie ihn loslässt. Nun ertrinke ich sogar mit ihm, dachte sie, und rutschte an der Brüstung nach unten in die Hocke. Sie umklammerte ihre Beine, als ob sie sich auf diese Art selbst festhalten könnte. Plötzlich stieg eine Art Verzweiflung, wie ein Tsunami in ihr auf, vom Magen in Richtung Kehle, unfähig in irgendeiner Art Ausdruck zu finden. Weinen konnte sie schon lange nicht mehr. Der erlösende Schrei blieb ihr im Hals stecken. Der kleine Funke Hoffnung auf Leben kämpfte mit der puren Verzweiflung. Sie hatte niemanden mehr, an den sie sich wenden konnte. Dabei wusste sie nicht mal mehr, ob sie das noch wollte. Zu viel hatte sie schon versucht. Ihrem Umfeld blieb nicht verborgen, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Die meisten schwiegen. Doch von denen, die sich einmischten, nahm sie Abstand, schloss sie aus ihrem Leben aus. Die einzige, die sich nicht ausschließen ließ, war ihre Mutter. Sie solle sich helfen lassen. Es tue ihr nicht gut, war das, was sie zu hören bekam. In ihrem Innersten hatte sie eine Ahnung davon, dass ihre Mutter recht hatte. Also ging sie los und holte sich Hilfe. Nicht nur einmal, doch helfen konnte ihr keiner, so schien es ihr. Alle wollten nur eines, dass sie ihn verlässt. Eine Antwort, wie sie mit den Geistern der Vergangenheit leben sollte, konnte ihr keiner geben. Also flüchtete sie zurück in seine Arme. Er war der Einzige, der diesem Spuk in ihr ein Ende bereiten konnte. Da resignierte auch die Mutter mit ihren Kräften am Ende. Sie brach den Kontakt zu ihr ab. Sie wollte nichts mehr von ihr hören, bis sie endlich bereit sei, sich von ihm zu trennen. Zornig war sie darüber, wütend, dass nicht einer versuchen wollte zu verstehen, warum sie sich so an ihm festhielt. Dass es für sie keine andere Möglichkeit des Überlebens gab. Er war der Einzige, der ihr geblieben war, also lieferte sie sich ihm völlig aus. Auch auf die Gefahr hin, dass er sie gänzlich zerstören würde. Sie griff nach der Zigarettenpackung. Sie war leer. Wütend feuerte sie diese in die Ecke und ging ins Wohnzimmer, um eine neue zu holen. Der Fernseher lief immer noch. Beim Kramen in ihrer Tasche auf der Suche nach der neuen Schachtel bekam sie Fetzen einer Reportage mit, eigentlich nur einen Satz. Ich wollte kein Opfer sein, denn dann hätte er weiterhin Macht über mich. Sie ließ sich in den Sessel fallen, saß eine Zeit wie betäubt da. Immer und immer wieder spulte sich dieser Satz in ihrem Kopf ab, wie in einer Art Endlosschleife. Der Hoffnungskeim in ihr bekam immer mehr Nahrung. Innerlich entbrannte ein Kampf, um diese kleine Chance auf Leben. Nach einer ganzen Weile kam sie zu dem Entschluss, diesen letzten Versuch zu wagen. Der andere Weg blieb ihr ja immer noch. Sie wurde nicht euphorisch, wie bei all den anderen Versuchen, ihn zu verlassen. Sie bekam plötzlich Angst, ob sie das überhaupt schaffen könnte. Zaghaft nahm sie den Hörer in die Hand und rief ihre Mutter an. »Kannst du mir helfen?« Vor 11 Jahren begann ihr Weg zurück ins Leben. Heute braucht sie keinen Alkohol mehr. Denn das Leben schmeckt so viel besser. Liebe Susanne, ganz, ganz vielen Dank für deine Geschichte, für deine Offenheit, für deinen Mut und natürlich auch dafür, dass es dich gibt und dass wir deine Geschichte hören dürfen. Normalerweise sage ich nach Geschichten ja immer was, heb's auf eine allgemeinere Ebene, gebe Schreibtipps. Im Moment bin ich selber sehr, sehr berührt von dieser Geschichte und denke, vieles in ihr spricht für sich. Vielleicht hat sie etwas in dir angerührt. Vielleicht aus deinem eigenen Leben. Vielleicht aus dem Miterleben von anderen Menschen, die Probleme haben, Probleme zu lösen versuchen, die in irgendeine Art von Abhängigkeit oder Kontrollverlust gekommen sind. Ich glaube, das Schönste, was wir uns jetzt schenken können nach dieser Geschichte, ist Stille, ist ein bisschen Ruhe, vielleicht auch Ruhe mit den Händen am Herz, so wie man in der Meditationspraxis Metta-Meditation sagt, die Meditation des Mitgefühls. Und wen auch immer du hineinnehmen willst in dein Mitgefühl, dich selbst und vielleicht auch andere. Es gibt bestimmt ein Feld, das da aufgeht. Und ja, auch so ein Feld können Geschichten aufmachen und können wir im Nachhall dieser Geschichten vielleicht stützen und stärken und mit erschaffen. Dabei wünsche ich dir alles Gute, viel Wärme. Der Lebensgeschichten-Podcast ist ein Projekt der Lieblingslebensgefühlsmanufaktur von Barbara Pachel-Eberhardt. Ein Ort, an dem online, aber auch in Live-Seminaren Lebensgeschichten erinnert, aufgeschrieben und geteilt werden. Mehr dazu unter www.mein-lieblingsleben.at.